Herzlich willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht.
Herzlich willkommen, lieber Joe. Ich freue mich total, dass du hier heute im Podcast bist. Kenne dich ja selber schon ganz gut, aber zuerst natürlich erstmal die Frage, wer bist du und was machst du? Stell dich doch einmal ganz kurz bitte vor.
Ja, genau. Also auch erstmal danke und willkommen, Charlotte. Ich bin selbst Joe, 27 Jahre alt, bin unter anderem Athletiktrainer bei Borussia Mönchengladbach jetzt im dritten Jahr und bei Instagram eventuell bekannt unter meinem Namen Joeletic, wo ich quasi auch ganz viele Insights gebe, beziehungsweise versuche Insights zu geben aus dem Athletiktraining und generell aus dem Personal Training mit Fußballern, Nachwuchssportlern, Profisportlern und auch ja dem normalen Menschen, Mann von nebenan.
Sehr cool. Du bist Athletiktrainer und vielleicht könntest du einmal ganz kurz erklären, was unter dem Begriff zu verstehen ist. Also was macht ein Athletiktrainer?
Ja, so simpel gesagt, viele kennen ja den Beruf oder die Begrifflichkeit eines Personal Trainers. Ein Personal Trainer arbeitet halt vorrangig halt, ja, wirklich, ich würde es jetzt in Anführungszeichen jetzt mal mit normalen Menschen sagen, also wo wir alle normale Menschen sind. Nur bin ich halt größtenteils darauf spezialisiert, mit Leistungssportlern zu arbeiten. Und mit denen arbeite ich dann in sämtlichen Bereichen, die man dann verbessern kann in deren Performance. Ganz simpel gesagt sind das Bereiche wie ja allgemein die Ausdauer. Viele Spielsportler generell wollen an ihrem Antritt, an ihrer Geschwindigkeit arbeiten. Manche generell an ihrer Kraft, die dann natürlich dann auch beispielsweise in den Antritt, in die Geschwindigkeit mit reinspielt, aber auch in so Bereiche wie, dass man robuster wird in Zweikämpfen und so habe ich, oder viele auch in der Beweglichkeit, also da gibt es eigentlich so jeder Bereich, der bei einem Sportler quasi mit reinspielt, wo der Sportler sich entweder dann halt weniger verletzt, nicht so verletzungsanfällig wird und seine Leistung, seine Performance verbessern kann, versuche ich auf jeden Fall ja irgendwie weiterzuhelfen.
Super interessant. Was uns natürlich alle irgendwie interessiert, ist dieses Verletzungen vermeiden. Ne? Also auch wenn wir jetzt keine Profisportler sind, kennen das, glaube ich, ganz viele, dass sie auch vielleicht mal beim Laufen zu Hause oder bei einer Trainingsroutine zu Hause sich irgendwie Verletzungen zuziehen. Hast du da so immer wiederkehrende Gründe, die dazu führen, dass sich Athleten oder halt eben auch ganz normale Menschen von nebenan, hast du gesagt, verletzen? Gibt es da so Klassiker?
Klassiker, also ich würde jetzt beispielsweise sagen, also ich bin halt auch viel im Amateursport dann auch unterwegs und da gibt es einen Klassiker, so beispielsweise den Außenbandriss oder eine Außenbandüberdehnung oder generell irgendwas im Außenband, weil einfach die wenigsten Leute in diesen Bereichen halt arbeiten, schwaches Fußgewölbe haben, weil sie auch oder halt, weil unsere Gesellschaft ja nur noch quasi in Schuhen lebt und sich dadurch quasi dann auch unsere Fußmuskulatur so eine Art Schonhaltung aneignet und man dann dadurch dann halt auch einfach schneller in Gefahr kommt, denn sich dort quasi eine Verletzung reinzuholen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt von den Sportlern weggehe, habe ich auch beispielsweise mal einen Personal Training Kunden gehabt, der so um die 140 Kilo gewogen hat. Und der hatte halt auch öfters Probleme an den Sprunggelenken, aber da kam es tendenziell eher davon her, dass er halt ja dann doch in Anführungszeichen so schwer war und zudem halt auch noch relativ unsportlich. Und da konnte ich ihn dann halt auch dann quasi mit gewissen Gleichgewichtsübungen beispielsweise auch helfen, dahingehend seine Sprunggelenke zu stärken.
Ja, cool. Also nochmal ganz kurz für alle Zuhörer, das Außenband am Fuß meintest du jetzt, ne, dass sich an unserem Außenknöchel befindet.
Ja, genau.
Das halt einfach in 99% der Fälle reißt, wenn wir uns irgendwie was am Fußgelenk reißen, wenn wir umknicken oder so. Und da empfiehlst du Barfußlaufen, keine Schuhe anziehen. Das ist schon mal ganz cool. viele Leute generell wollen ja athletischer werden, ne? Und häufig ist das so ein Wort, worunter man sich vielleicht als Laie gar nicht so viel vorstellen kann, athletischer. Das kann ja bedeuten, ausdauernder werden oder eben stärker werden. Gibt es so eine bestimmte Routine, wie du sagst, man sollte irgendwie seine Woche aufteilen, dass man eben von jedem Training was dabei hat, um wirklich in dem Sinne, was athletisch sein bedeutet, athletischer zu werden?
Puh, interessante Frage auf jeden Fall. Da muss ich aber halt sagen, es kommt halt wirklich auf die Phase auch jetzt drauf an. Deshalb würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass es so richtige Routinen irgendwie gibt oder eine gewisse Reihenfolge, an die man sich halten soll, um jetzt athletischer zu werden. Allgemein kann man halt sagen, dass so technisch anspruchsvollere Sachen man tendenziell eher am Anfang der Trainingswoche halt packen sollte und Sachen, wo es jetzt nicht zwingendermaßen auf die Technik ankommt, eher so gegen Ende der Woche, weil meistens ist man ja dann dort auch schon aufgrund der Trainings etwas ermüdeter im körperlichen Zustand und minimiert man auch quasi das Verletzungsrisiko.
Ja, bin ich total bei dir und ich würde das sogar noch ausweiten und ich würde sogar sagen, selbst wenn man am Anfang der Woche eigentlich noch ausgeruht ist, weil man vielleicht sonntags einen Restday eingeplant hatte oder so und man aber zum Beispiel mega schlecht geschlafen hat oder man war irgendwie mal feiern oder so und will am nächsten Tag irgendwie, weil Wochenende ist und man jetzt viel trainieren kann, viele anspruchsvolle Einheiten ja hinter sich bringen. Da würde ich auch immer sagen, aus Erfahrung, ist eine schlechte Idee, weil wenn wir einfach nicht ganz ausgeruht sind, wenn wir mental nicht voll dabei sind, ist das Verletzungsrisiko, so wie du gerade schon gesagt hast, einfach viel höher. Deswegen ist das nochmal ein guter Tipp, einfach wirklich an anspruchsvolle, technisch anspruchsvolle Einheiten wirklich nur dann dran zu gehen, wenn wir auch ausgeruht sind.
Und ja, voll.
Was sagst du zur Kopplung von Krafttrainings und Ausdauertrainings? Also ich weiß, dass ganz viele Leute ins Gym gehen, wenn die normalerweise aufhaben und vorher vielleicht Cardio machen und danach noch ein bisschen Gewichte oder andersrum. Wie stehst du dazu? Ist das eine sinnvolle Gestaltung oder sollte man lieber einen Tag Ausdauer machen und am nächsten Tag Kraft?
Ja, auch das zu pauschalisieren ist halt relativ schwer. Da kommt es auch drauf an, was für Möglichkeiten man hat. Aber ich meine, ich sage jetzt mal wir, weil du kommst ja auch aus der Leichtathletik, haben ja dann schon durchaus, je nach Trainingsphilosophie und Trainingsgruppe, ja schon öfters mal beides miteinander kombiniert. Aber gerade Krafttraining und Ausdauertraining miteinander zu verbinden, ist jetzt so gesehen für den Otto-Normalverbraucher, also auch für die meisten, denke ich mal, deiner Zuhörer, absolut kein Problem. Also wenn man jetzt so den Klassiker jetzt im Fitnessstudio jetzt beispielsweise beobachtet und es gibt jetzt Sportler, die jetzt oder halt Leute, die Fitness machen, die jetzt nicht in der Massephase sind, sondern in der Clean werden wollen sozusagen. Ja. Die machen ja dann auch quasi erst ihr Krafttraining und danach quasi jetzt beispielsweise in einem Pulsbereich von so 120 bis 140 noch so einen kleinen Cardio-Block, um einfach dann noch Fett zu verbrennen. Also das funktioniert auf jeden Fall. Also es ist ja auch eine gängige Art und Weise zu trainieren. Und wenn man sich so ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, ist es auch, glaube ich, so das Erste, was einem so über den Weg läuft, dass man das dahingehend schon recht problemlos kombinieren kann, wenn man jetzt beispielsweise den Fokus hat, Fett verbrennen zu wollen. Wenn es jetzt darum geht, ernsthaft Ausdauertraining betreiben zu wollen, jetzt beispielsweise das, also als Ausdauersportler, würde ich das schon tendenziell eher in einem ausgeruhten Zustand machen und das wirklich dann splitten. Also dass man dann halt sagt, dass man die Ausdauereinheit an erster Stelle quasi sieht, da den Fokus drauf setzt und die Krafteinheit quasi nur ergänzend dann in den Trainingsplan mit reinbringt.
Ja, ganz interessant. So ähnlich habe ich auch ehrlich gesagt immer geantwortet. Und ich habe immer gesagt, das, worum es dir geht, vielleicht an den Anfang stellen. Also wenn du Muskeln aufbauen möchtest, dann mach das lieber am Anfang und mach dann vielleicht ein bisschen noch Cardio am Ende. Klar, man sollte sich auch aufwärmen. Aber wenn es dir darum geht, deine Ausdauer zu verbessern, dann, genau wie du gesagt hast, mach lieber das Ausdauertraining an einem anderen separaten Tag und ergänze mit dem Krafttraining. Also wirklich ganz interessant, dass wir da ähnlich antworten. Das ist eine Frage, ja, die mir häufig gestellt wurde. Was sind Fragen, die dir häufig
dazu
gestellt
werden? Dazu, warte.
Ja, gerne.
Also genau, perfekt. Also ohne, dass ich jetzt wusste, dass es jetzt kommt. Also das ist halt, also jetzt anschließend daran, was du und ich jetzt gerade noch gesagt haben. Also eine Frage, die ich halt auch häufig bekomme,
ja.
Wo ich ja schon ein bisschen, also ich würde nicht sagen abgefuckt bin, aber es gibt einige also ich nenne sie jetzt erstmal noch Fußballer, so dahingehend, die dann sagen, ja, Joe oder Joeletic, ich habe jetzt hier zweimal die Woche Fußballtraining und ansonsten Fitnessstudio mache ich einen 7er-Split. Ist das okay? Und ich denke mir halt so, Bro, bist du Fußballer oder Bodybuilder? Wenn du ernsthaft Fußball spielen willst, dann musst du keinen 7er-Split machen, dass du ein Chest-Day hast, ein Leg-Day oder sonst irgendwas, weil im Fußballspiel selbst brauchst du nachher auch quasi deinen kompletten Körper. Also mach bitte ganzheitliches Training, wo du möglichst viele Muskelgruppen auf einmal trainierst. Da bringt es jetzt nichts, wenn du auf einmal an einem Tag, ja weißt, oder halt, dass du irgendwo deine Brust oder deinen Bizeps oder Trizeps trainierst. Dann ist meine erste Frage immer, bist du Fußballer oder Bodybuilder? Bist du Body oder willst du eher deinen Körper trainieren? Dann mach so, wie du es gesagt hast. Bist du Fußballer, setz den Fokus eher darauf, dass du dein Fußballtraining vernünftig machst, erholt bist fürs Fußballtraining und dann nebenbei Krafttraining machst, aber nicht in Splits, sondern wirklich ganzheitliches Training. Also auch jetzt nicht beispielsweise nur Leg Press, sondern mach mal wirklich eine vernünftige Kniebeuge oder Kreuzheben. Also da auch jetzt nicht so isoliertes Training.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und vielleicht können wir es einfach mal so zusammenfassen, dass man sich vielleicht einfach sein Ziel suchen sollte und sich dann auch wirklich darauf fokussiert. Ne? Also wenn man ein guter Fußballspieler sein möchte, werden möchte und dann mal eine Saison da wirklich alles geben will, dann kann man vielleicht mal überlegen, sich den vorderen Deltoideus in der Muskelstruktur, den so richtig schön ästhetisch rauszuarbeiten, auf irgendwann mal zu verschieben. Um einfach so seine ganze Energie, seine Zeit, sein Know-how, also viele bilden sich ja dann auch so ein bisschen weiter, gerade im Fitnessbereich, hey, wie kann ich mich da irgendwie pushen, eben auf ein Ziel zu fokussieren. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich aus dem Coaching wirklich unterschreiben kann, wenn man zu viele Ziele hat, man möchte irgendwie Muskeln da aufbauen, man möchte irgendwie irgendeine Challenge da noch completen und man möchte dieses Ziel, das, hier die und die Leistung, die und die Zeit, das und das Gewicht und ja, dann klappt am Ende irgendwie gar nichts.
Richtig.
Weil man einfach zu sehr gestreut hat.
Ganz kurz, wie sieht das eigentlich jetzt bei dir aus? Also ich meine, es war jetzt dein Podcast, aber ich möchte dir auch gerne eine Frage stellen.
Sehr gerne.
Also du hast jetzt auch gesagt, aus deinem Coaching, also wen oder was coachst du so generell? Also wenn man jetzt mal Corona ausklammert.
Ja, also sehr gute Sache, dass du Corona ausklammern gesagt hast. Momentan mache ich ganz, ganz viel online. Und normalerweise ist es so, dass ich eben mit meinen Ernährungsberatungskunden einfach auch ein bisschen weitergehe. Also ich bin ja Ernährungsberaterin Ausgebildete und natürlich kommt dann aber irgendwann der Punkt, wo man bemerkt, dass wenn man seine Ernährung wirklich optimieren möchte, anpassen möchte, um gesünder zu sein, dass man dann irgendwann auch so einen Bürojob mit nur rumsitzen und keiner Aktivität, keiner Bewegung im Alltag irgendwie nicht mehr so hinnehmen kann oder möchte. Und klar, dann fängt man auch an, so ein bisschen zu schauen, hey, was können wir so an sportlichen Zielen, an der Fitness erreichen? Was begeistert die Menschen dort? Und ganz, ganz häufig sind das da eben Cardio-Ziele. Also man möchte irgendwie 7 Kilometer laufen bis dann und dann. Oder eben Muskelaufbau. Und natürlich geht es in der Ernährungsberatung auch sehr häufig einfach darum, Körperfett abzunehmen. Das ist auch irgendwie ganz klar. Und auch da ist natürlich eine ausgewogene Mischung an Krafttraining und an Ausdauertraining immer irgendwo mit dabei. Und ich kenne das einfach, dass die Leute dann Ausdauertraining machen wollen, die wollen ihre Ernährung komplett umstellen, die wollen Muskeln aufbauen und die wollen vielleicht vegan werden.
Alles genau. Auf einmal.
Und wundern sich, warum das halt alles nicht klappt und machen sich teilweise leider auch wirklich richtig fertig. Und dann gibt es so ein buddhistisches Sprichwort, wenn du vielen Hasen hinterherjagst, wirst du keinen fangen. Und genau das ist das, was ich da halt leider auch sehr häufig erlebe. Und daher einfach nochmal diese Erfahrung, wie wichtig das ist, seine Energien einfach auf ein Ziel erstmal zu fokussieren.
Ja.
Vielleicht noch ein zweites kleines, aber vor allem auch einen Plan aufzustellen. Und in den meisten Fällen ist es so, dass man schon bemerkt, wenn man mal die Sachen plant, die man sich so wünscht, dass wenn man diese 8 Ziele versucht gleichzeitig zu erreichen, das gar nicht geht. Von daher auch einfach Trainingspläne erstellen. Das machst du ja wahrscheinlich auch sehr häufig für deine Kunden, oder? Worauf kommt es beim guten Trainingsplan an?
Genau, also ich mache noch gar nicht so lange in dieser großen Form tatsächlich Trainingspläne. Das kam auch wirklich erst so vor einem guten Jahr, als Corona uns getroffen hat. Bis dahin habe ich halt sehr, sehr viel in der Praxis, würde ich jetzt mal sagen, gearbeitet. Also viel 1:1, 1:1 oder halt ich mit einer Mannschaft auf dem Feld. Und dann dachte ich mir, hey, ganz ehrlich, der Bedarf ist jetzt auf jeden Fall da und groß, Trainingspläne zu machen. Und das ist auf jeden Fall ein Ding, das ist auf jeden Fall ein Ding, welches gerade in der jetzigen Phase vielen Leuten auf jeden Fall hilft. Aber man muss ehrlicherweise sagen, nicht jede Person, nicht jeder Klient oder Kunde ist gemacht für so einen Trainingsplan. Also es gibt, da gehört schon ein gewisses Maß an Disziplin auf jeden Fall dazu, das zu verfolgen. Und was zu einem guten Trainingsplan dazu gehört, ist zuallererst halt wirklich erst einmal, dass man mit dem Kunden, mit der Person erstmal in eine ja, richtige Kommunikation geht und sich sau viele Infos halt erstmal ranholt, was die Ziele von der Person sind, was die Möglichkeiten von der Person sind, wie viel die Person ist jetzt oder halt wie viel die Person jetzt bereit ist zu investieren, jetzt nicht monetär, sondern wirklich von der Zeit, vom Aufwand her. Und dann wirklich nach den individuellen Bedürfnissen dann zu schauen, einen Plan jetzt beispielsweise zu erstellen. In meinen Augen finde ich das halt auch super wichtig, also ist zumindest mein Anspruch in Plänen als auch in der Arbeit auf dem Feld, dass die Pläne abwechslungsreich sind. Also ich meine, also ich meine, jeder von uns kann Trainingspläne googeln, im Internet finden, dann findet man quasi One-Size-Fits-All-Pläne, die halt sehr, sehr ja, Standard, sagen wir, aufgebaut sind mit wirklich einfachen Übungen, ohne jetzt zu sagen, dass einfache Übungen schlecht sind. Also so grundlegende Übungen, wie ich gerade schon sagte, wie eine Kniebeuge, Liegestütz oder so, ist auf jeden Fall, also es gehört schon irgendwo mit dazu, weil das einfach ja wichtige Übungen sind. Aber dann außerhalb davon auf jeden Fall versuchen, da ein bisschen was an Varianz auf jeden Fall mit reinzubringen, dass dem Kunden nicht langweilig wird, aber auch nicht überfordert, sondern so ein gewisses Mittelding quasi zu finden.
Ja, total wichtige Punkte. Ich würde die noch einmal ganz kurz nochmal betonen für alle Leute, die jetzt gerade in der Corona-Zeit zu ihrem eigenen Coach sozusagen werden, weil das Gym zu hat schon seit Wochen oder ihr Verein geschlossen hat, so wie auch bei mir, und die Trainingsgruppe
Machst du noch
wegfällt.
aktiv was?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt umgezogen zum SFD Düsseldorf. Also an alle Hörer, die da auch mal vorbeikommen wollen, mega coole Trainingsgruppe. Kommt ja gerne mal vorbei.
Also mit Charlotte zu trainieren, habe ich mitbekommen, ist nie so einfach, weil Charlotte auf jeden Fall ein richtiges Trainingsmonster ist.
Danke. Aber auch da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen entspannter geworden.
Ah ja,
Ja, du hast
okay.
es nämlich schon gesagt, Ruhephasen sind auch einfach super wichtig, ne? Und wir beide kommen ja auch vom Leistungssport. Und ich glaube, gerade wir kennen das, dass man sich ein Ziel vornimmt und man ist wirklich Feuer und Flamme und man trainiert jeden Tag. Und ich kann das auf jeden Fall bezeugen, dass man auch manchmal einfach dann über die Signale des Körpers hinweg trainiert, ne? Also irgendwas tut weh oder man fühlt sich eigentlich total müde. Und das habe ich tatsächlich gelernt. Also da ist mein Trainingsmonster sozusagen geupdatet worden.
Ja,
Das mache
das ist
ich
halt
nicht mehr.
krass. Also gerade dieses selbst auf den, also ich finde, da ist der Unterschied schon wahnsinnig groß, ob man jetzt Leistungssport macht. Also wenn man dann nochmal zurückblickt, hat man ja gefühlt den Körper ja sozusagen richtig ignoriert und hat quasi einfach nur in Anführungszeichen, wie man es früher gesagt hat, so geballert und trainiert und trainiert und trainiert. Und mit der Zeit, also es ist bei mir 1:1 genauso, auch gezwungenermaßen aufgrund von Verletzungen und einigen Wehwehchen, dass man jetzt viel mehr auf seinen Körper hört. Und ich denke mal, das ist bei dir genauso, dass du es deinen Kunden halt auch sagst, dass die wirklich, also man kann es nicht von heute auf morgen schaffen, aber dass man wirklich es schafft, mit der Zeit seinen Körper auf der einen Seite kennenzulernen und auf der anderen Seite auch wirklich drauf zu hören, dass man wirklich auch dann wiederum Verletzungen vermeidet, Übertraining vermeidet und generell, ja, weil wir haben nur einen Körper, mit dem müssen wir halt gut umgehen, ne?
Ja, total, total. Du hast das auch gerade schon richtig gesagt. Es kommen halt dann die Wehwehchen, ne? Also bei mir war es auch so, ich war ja dann auch verletzt. Und das ist einfach unausweichlich, wenn man den Körper immer weiter quasi drängt, Grenzen irgendwo zu überschreiten, auch mental. Du hast das ja gerade angesprochen, ne? Übertraining ist ja auch häufig so ein mentaler Aspekt, wo auch vielleicht irgendwann so der Geist oder die Seele, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, die Mediziner würden sagen, eben die Hormone, ne? Das können wir auch ganz klar nachweisen, dass eben Stresshormone, Schilddrüsenhormone, Geschlechtshormone eben sich verändern in so einem Übertrainingszustand. Und ich sage auch einfach immer, Leistungssport ist halt kein Gesundheitssport. Ne? Also das hast du schon gut angesprochen.
Absolut nicht.
Ein Gesundheitssport, so wie er ja eigentlich sein sollte. Sport sollte ja eigentlich dazu beitragen, dass wir eben eine bessere Gesundheit, Fitness haben. Ist auch immer damit verbunden, dass man einfach, wenn der Körper sagt, hey, nee, an der Stelle geht es jetzt gerade nicht weiter, ich brauche irgendwie mal Ruhe, Regeneration oder hier tut irgendwas weh, dann geht zum Arzt, Leute, und ja. Gönnt euch die Pause, die Ruhe und trainiert dann nicht immer weiter drauf.
Richtig, das ist halt wirklich so ein Ding, wie du es gerade schon gesagt hast, habe ich jetzt auch ein Beispiel von einem Kunden, den ich jetzt nicht mehr habe, aber hatte, der zu mir meinte, hey, irgendwie jetzt das letzte Spiel, also das, jetzt geht es um Fußball und im letzten Spiel, ich war nach 20 Minuten total platt, obwohl wir so gut trainiert haben die letzten Wochen und wir haben halt einmal die Woche zusammen trainiert. Ich so, ja, okay, du hast mir jetzt die letzten Wochen geschrieben, was du so alles gemacht hast. Wann war denn dein letzter Tag, wo du wirklich keinen kognitiven Reiz nicht trainiert hast? Und da haben wir zurückgerechnet, 15 Tage.
Ja,
15 Tage ist es her, wo er kein Training hatte, kein Spiel hatte, nicht irgendwie irgendwo trainiert hatte, wo ich sage, ey, okay, dann bist du jetzt gerade zu 100% im Übertraining. Also fahr mal ein paar Gänge zurück und gib deinem Körper die Pause, dass du auch dann im Spiel, wo du deine Leistung liefern musst, auch mal wieder liefern kannst. So, und das muss man den Leuten beibringen, wirklich.
Total, fand ich total wichtig, dass du gerade einfach gesagt hast, wann hattest du das letzte Mal kognitive Ruhe auch, ne? Weil das einfach auch bewiesen werden konnte in vielen Untersuchungen in der Wissenschaft, wirklich im Blut gemessen werden konnte, physischer Stress durch zum Beispiel Training oder durch irgendwie harte Arbeit oder durch langes Wachsein oder sowas, ist für unseren Körper ganz genau das Gleiche, wenn wir uns die Stresshormone anschauen im Blut und die Wachstumshormone, wie eben psychischer Stress. Also auch da, Leute, einfach mal durchatmen an stressigen Tagen, auch vielleicht mal sagen, hey, ich meditiere jetzt mal eine Runde und vor allem auch früh ins Bett gehen, weil das auch einfach ganz genauso zum Trainingserfolg beiträgt, als immer nur hart zu trainieren. Da muss einfach immer so ein Gleichgewicht herrschen, weil wir vor allem auch wissen, dass gerade in den Ruhephasen und wenn wir eben schlafen, vor allem in den Tiefschlafphasen, unser HGH, unser Human Growth Hormone, also unser Hormon, das dafür sorgt, dass wir wieder regenerieren, das wird dann eben ausgeschüttet. Und wenn wir diese Phase nie haben, dann regenerieren wir nicht. Und in der Regeneration wird unser Körper ja stärker. In der Regeneration, da wirkt ja das Training. Und wenn das nie wirken kann, dann hast du natürlich gerade ein sehr gutes Beispiel genannt für genau so jemanden. Dann fahren wir einfach den Karren vor die Wand, sozusagen.
Voll. Du hast jetzt gerade auch das Thema Entspannen und sowas angesprochen. Da habe ich noch eine Frage an dich. Du hast ja jetzt gesagt, okay, die Leute sollen jetzt beispielsweise mal meditieren. Hast du noch irgendwie, also es würde mich wirklich interessieren, irgendwie noch andere Tipps, die du den Leuten irgendwie so, oder halt den du den Leuten an die Hand gibst, um zu sagen, fahrt mal runter?
Ja, also nun trainierst du natürlich auch viele Fußballer. Also du arbeitest ja auch mit Fußballerinnen, aber gerade die Männer aus meiner Erfahrung tun sich sehr schwer mit dem Wort meditieren. Ich selbst auch, muss ich zugeben. Das hat sich ein bisschen verbessert, seitdem ich das auch ein bisschen auf eine medizinische Art und Weise sehen kann. Aber gerade dieses Meditieren ist so ein bisschen schwierig. Ich selber, das solltest du ja wahrscheinlich gerade fragen, versuche so ein bisschen in die Routine reinzukommen. Also ich muss zugeben, manchmal schaffe ich es mega gut.
Machst du es selbst oder angeleitet?
Wenn, dann mache ich es tatsächlich geführt mit einer App oder sowas, weil ich einfach finde, wenn man Anfänger ist und ich bin definitiv ein Anfänger, kann man da einfach besser loslassen, weil man so geleitet wird. Allerdings, wenn ich jetzt mal merke, ich fahre irgendwie nach Hause oder so, natürlich nicht im Auto, da ist es schlecht, die Augen zuzumachen, aber in der Bahn, dann geht das natürlich auch super, dass man, egal wo man ist, einfach mal vielleicht 10 Atemzüge ganz tief ein- und ausatmet und sich vielleicht auch wirklich nur auf sich selber konzentriert. Weil gerade dieses langsame Ausatmen, wirklich richtig langsam, das stimuliert eben total unseren Parasympathikus, also unser Rest and Digest Nervensystem. Und das wirklich Coole ist, das habe ich selber in der Praxis gesehen, wie das gemessen werden kann, wie dieser Parasympathikus immer aktiver wird, nach einer Minute dieser Übung oder nach 2 Minuten. Und unsere Herzratenvariabilität, die Entspanntheit unseres Herzens sozusagen, innerhalb von Minuten sich erhöht und wir quasi einfach wirklich richtig entspannen durch Atmen. Und seitdem ich das gesehen habe, versuche ich wirklich da dran zu bleiben, aber es fällt mir auch teilweise wirklich schwer und manchmal mache ich es auch mal wochenlang gar nicht, muss ich zugeben. Da bin ich noch weit nicht perfekt.
Ja, voll, aber jetzt auch gerade, wo du das Beispiel so jetzt mit der Bahn oder sowas genannt hast, also was ich halt finde, um halt wieder so in den Alltag jetzt zu kommen, jetzt von Sportlern weg, was auch ein riesen Ding ist, weshalb wir es nicht schaffen, runterzukommen, ist beispielsweise jetzt auch unser Handy. Also total. So sich dann, wenn man jetzt in der Bahn sitzt, auch jetzt einfach mal nur aus dem Fenster zu schauen und nichts, also einfach sich jetzt beispielsweise jetzt nur die Landschaft anzuschauen. Okay, klar, wenn man jetzt beispielsweise von Duisburg nach Dortmund fährt, hast du jetzt nicht viel Landschaft, so, aber halt generell einfach mal so sich selbst bewusst sein, so quasi in dem Moment zu sein, einfach mal nichts zu tun, weil, also ich glaube, alle von uns, also da bin ich auch in der vordersten Front mit dabei, gefühlt, es gibt keine Leerzeiten mehr. Also die werden dann gefüllt, indem man halt sein Kack-Handy in die Hand nimmt und dann irgendwas macht, statt einfach mal nichts zu tun. Wir haben halt verlernt, glaube ich, nichts zu tun.
Ja, total. Finde ich total richtig. Und trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, selbst wenn einem das bewusst ist, ist es super schwer, das umzusetzen. Und der Twist, den ich für mich so ganz gut hinbekommen habe, der bei vielen Leuten funktioniert und auch bei mir teilweise sehr gut funktioniert, ist, wir Menschen sind ja heutzutage super gerne produktiv. Ne? Also Produktivität ist ja super cool. Wenn du quasi multitaskingfähig bist und wenn du das machst und super viel erledigt bekommst, hast du ja quasi deinen Tag und dein Leben richtig im Griff. So denken wir ja häufig. Ich ertappe mich auch oft dabei. Aber gleichzeitig sind wir eben auch super gerne beschäftigt. Also wir machen eben auch gerne Sachen, die nicht wirklich produktiv sind. Zum Beispiel eben irgendwie auf Instagram rumscrollen, wie du gerade gesagt hast. Damit wir halt das Gefühl haben, wir sind beschäftigt, wir machen irgendwas und sitzen nicht nur voll rum sozusagen. Und da ist so ein bisschen der Twist, wie gesagt, den ich hergestellt habe. Wir sollten halt häufiger versuchen, produktiv zu sein, anstatt beschäftigt. Also wir sollten uns häufiger fragen, ist das, was ich hier gerade mache, zum Beispiel, wenn wir in der Bahn sitzen, wirklich produktiv? Genau, ist das zielführend? Oder beschäftige ich mich gerade nur mit irgendwas, damit ich beschäftigt bin? Und dann ist halt häufig die Antwort, wenn wir produktiv sein wollen, was ja attraktiv ist für uns, dann leg das Handy doch mal weg und entspanne und tank einfach auf und komm runter. Und wenn du zu Hause ankommst, dann geht's halt wieder voll los, ne? Mit neuer Energie. Und das ist so ein bisschen so ein Mind-Twist, der vielen bei mir im Coaching super geholfen hat und auch wirklich mir manchmal sehr gut hilft. Einfach mehr produktiv zu sein, statt beschäftigt. Und das kann halt auch manchmal heißen, einfach mal sich um sich selber zu kümmern.
Machst du auch so mentales Coaching dann so ein bisschen, oder?
Ja, so ein bisschen schon. Also ein Learning aus 2020 war tatsächlich das Journaling, also das Aufschreiben von Gedanken oder sowas, wirklich super effektiv ist. Und da habe ich auch ein paar medizinische Studien wirklich mir rausgesucht, die im MRT, also in einer Untersuchung, die halt eben zeigt, wie unser Gehirn gerade aktiv ist, wo da eben belegt wird, dass beim Aufschreiben eine ganz, ganz andere Gehirnhälfte aktiv wird. Nämlich eine Gehirnhälfte, die sich den logischen Denkvorgängen widmet und die sich anschaut, wie können wir Lösungen finden, wie können wir Matheaufgaben zum Beispiel ausrechnen und eben nicht unsere emotionale Gehirnhälfte, die sich häufig Sorgen macht, die sagt, hey, das geht so nicht, oh Gott, wir müssen daran denken oder ich habe Angst hier vor oder was denkt jetzt derjenige, also dieses Gedankenkarussell, können wir einfach super effektiv stoppen, wenn wir einen Stift in die Hand nehmen, ein Papier in die Hand nehmen und unsere Gedanken wirklich mal lösungsorientiert sortieren. Und ich finde schon, dass das eine Art von Mentalcoaching sein kann, wenn ich deine Frage damit beantwortet habe.
Ja, alles gut, ja.
Machst du sowas auch oder wie sieht es bei dir überhaupt aus? Meditieren, Mentalcoaching oder auch bei deinen Kunden, ist das ein Thema?
Also jetzt erstmal, ich für mich selbst hatte mal vor... Also es war halt, wann war das? Also schon bestimmt so 2-3 Jahre her, mal eine Phase, wo ich es geschafft habe, echt regelmäßig zu meditieren, aber halt auch angeleitet. Also das hat quasi dann angefangen mit einem Urlaub sozusagen, im Urlaub selbst dann, sich dort die Zeit genommen und das dann in den Alltag wieder mit reingenommen. Aber ich stand jetzt hier und heute bin ich persönlich wieder sehr weit davon weg, irgendwo zu meditieren. Also gefühlt das letzte Mal.
Was sind
Mal,
wir für Vorbilder? Ja, also Leute, hört nicht auf uns. Meditieren ist super wichtig. Zieht es durch.
Ja, ich glaube, ich bin in so wenigen Dingen ein sehr, sehr gutes Vorbild. Aber ich weiß halt, wie es sein muss. Also ich meine, ich bin real. Aber wo ich das letzte Mal sozusagen so den Moment hatte, boah, krass, das tat voll gut. Ich bin halt leider eine Person, die halt echt sehr, sehr viel Auto fährt, muss ich leider zugestehen. Und wo ich denn das letzte Mal, also und wo ich letztens eine Strecke gefahren bin mit dem Bus sozusagen, die ich sonst mit dem Auto fahre, das tat einfach mal gut, weil ich saß quasi nur vorne rechts im Bus, hab mir alles so angeguckt und im Autofahren selbst sitzt man am Steuer, muss Gas geben, bremsen und da ist man dann auch irgendwo beschäftigt. Aber einfach nur so da zu sitzen und mal so eine längere Strecke zu Fuß zu gehen, das war so gefühlt das letzte Mal, wo ich dachte, boah, das ist voll schön. Das sind so Kleinigkeiten irgendwie.
Ja, mega. Mega die schöne Anekdote. Also klar, du lachst jetzt, aber es ist wirklich eine schöne Anekdote, weil natürlich nochmal halt einfach, ja, back to reality. Jeder von uns hat einfach diese kleinen Momente im Alltag, wo man einfach ein bisschen mehr Ruhe reinbringen kann oder einfach ein bisschen mehr Entspannung, ein bisschen mehr Gesundheit für sich reinbringen kann. Eine Sache, die wir jetzt vollkommen irgendwie vergessen haben, die ich eben noch sagen wollte, war eine Studie, wo man herausgefunden hat, dass sich die sportliche Leistung bei Athleten steigern lässt, wenn sie die Musik nicht so laut hören beim Laufen. Also ich selber bin auch jemand, der manchmal richtig gerne die Musik aufdreht, vor allem bei sehr intensiven Läufen und dann wirklich einfach auch gar nicht groß denken möchte. Aber tatsächlich gibt es eine gewisse Lautstärkenschwelle, ab der das für unseren Körper dann zusätzlicher Stress ist beim Training und dann eben genau dieser Effekt von Wachstumshormonhemmung durch zu viel Stress eintritt und das Training dann nicht so effektiv umgesetzt werden kann, nachdem wir aufgehört haben zu trainieren. Das fand ich auch super interessant noch an der Stelle. Also vielleicht auch mal ein bisschen Entspannungsmusik auflegen beim Trainieren oder einfach mal die Kopfhörer halt zu Hause lassen und das Handy halt auch zu Hause lassen und einfach wirklich mal so bei sich sein.
Das ist aber dann wiederum die nächste Challenge. Aber für viele ist ja dann auch so, dass das Joggen als sicher teilweise auch schon irgendwo meditativ, also um total, einfach runterzukommen.
Total, aber natürlich kann man sich auch immer richtig krass ablenken beim Laufen zum Beispiel durch Podcasts, durch laute Musik. Und das ist gar nicht schlecht. Wie gesagt, das ist auch manchmal ja wirklich richtig cool. Und es gibt auch, ich bin super Fan von Podcasts, sonst würde ich auch keinen eigenen hier gerade mit dir aufnehmen. Aber ich finde, es gibt einen krassen Unterschied zwischen wirklich einem Podcast zuhören und sich darauf freuen oder wirklich voll dabei sein und ja, nicht sich einfach nur so davon stressen lassen. Also diese Tage kenne ich halt auch, wo ich dann laufen gehe und oder trainiere und ich höre dabei einen Podcast und ich merke, dass mich das eigentlich voll stresst, dass das gerade zu viel Input ist, dass ich jetzt gerade mal eigentlich alles ausmachen müsste. Und da fällt es mir dann auch manchmal schwer, diesen Moment so mitzubekommen, wenn ich nicht wirklich achtsam gerade bei mir bin. Kennst du bestimmt auch von dir, ne? Das ist einfach, hast du ja gerade gesagt, manchmal so einen Kontrast braucht, um überhaupt zu merken, hey, das hat mich wirklich eigentlich so ein bisschen gerade gestresst. Das Autofahren bei dir zum Beispiel oder so?
Ja, gefühlt jeden Tag bei wirklich so Kleinigkeiten. Also manchmal, wenn man jetzt hier zu Hause ist und aufräumt, ist man mal in der Stimmung, gar nichts laufen zu haben. Dann ist man mal in der Stimmung dazu, seine Lieblingsmusik zu hören, mal seine Lieblingspodcast oder so. Aber das ist halt auch wirklich komplett stimmungsabhängig. Also ganz oft bin ich auch einfach zufrieden damit, wenn einfach mal so eine komplette Ruhe sozusagen dann da ist. Ich meine, ich glaube, das kennt vielleicht, ich denke mal, das kennt jeder auch von uns. Also jeder von uns war ja wahrscheinlich mal irgendwo mit seiner Klasse oder in den Sommerferien mit einer Jugendgruppe so eine Woche irgendwo weg, also auf einer kleinen Reise. Und wenn man von dort dann nach Hause kam, der erste Moment dann zu Hause, wo man dann nicht mehr die Leute um sich herum hatte, sondern die Ruhe, ich finde, das ist für mich immer sowas von prägnant gewesen, so krass. So, es ist einfach mal richtig ruhig und hat nicht so den Trouble um sich herum.
Ja, also, kann ich voll nachvollziehen. Ich kenne auch diese Momente mega. Aber wie gesagt, ich muss da immer drauf achten, dass ich halt sage, hey, hast du jetzt Lust, Musik mitzunehmen oder einen Podcast mitzunehmen? Ist dir gerade wirklich danach oder würde dich das jetzt gerade irgendwie eher stressen? Brauchst du gerade mal Ruhe? Und ich glaube, dass das sich immer lohnt, einfach mal ganz kurz in sich reinzuhören und sich zu fragen, hey, was brauche ich gerade wirklich? Um da wirklich eine gute Entscheidung zu treffen. Eine andere Frage, die ich dir noch ganz gerne stellen wollte, war, Was sind so die Tipps, die du ganz, ganz häufig an deine Personal Coaches rausgibst? Also du hattest eben schon mal angesprochen, eben nicht so viele Ziele gleichzeitig verfolgen, sich darauf konzentrieren, ist man Fußballer oder Bodybuilder? Aber was sind noch so, ich sag mal, All-Time-Bests, die du als Tipps deinen Kunden austeilst?
Dass jetzt beispielsweise im Training selbst, also jetzt in der Trainingseinheit selbst, dann manchmal weniger halt auch mehr ist. Also gerade wenn es halt noch unerfahrene Coaches, Sportler, Leute sind, die wollen dann halt auch dann zu früh in der Einheit quasi zu viel und sind dann technisch bei manchen Ausführungen einfach noch zu unsauber. Dann sage ich halt auch so, okay, lass uns erstmal wirklich diese eine Übung machen, auch wenn es jetzt irgendwo erstmal langweilig wird, aber so das Technikbild muss dahingehend erstmal sitzen, damit du die Übung halt korrekt ausführst, denn auch wir nachher beispielsweise eine Progression reinbekommen, also quasi eine Steigerung, ohne dass ja, du da jetzt irgendwo ins Verletzungsrisiko reinkommst, weil du einfach falsch belastest als Beispiel.
Sehr guter Tipp. Wirklich ein richtig guter Tipp, weil ich das auch nur unterschreiben kann, nur weil der Körper zum Beispiel ein bestimmtes Gewicht bewegen kann im Fitnessstudio oder weil er eine bestimmte Belastung irgendwie aushält oder gemeistert bekommt, heißt das nicht, dass das auch die beste Belastung ist, um den Körper zu fördern und weiterzubringen, aber den halt eben nicht zu überlasten. Und ganz, ganz oft ist so das Problem ja nicht mal der Muskel, sondern die Sehne. Ne? Oder du hattest das auch eben angesprochen, beim Umknicken, bei den Füßen irgendwelche Bänder, Achillessehnen oder so. Also dieser ganze passive Apparat, der zieht ja immer so ein bisschen nach. Ne? Also unsere Muskeln, unser Herz-Kreislauf-System passt sich ja viel schneller an die Belastung an. Und diese passiven Strukturen brauchen halt manchmal Jahre. Und genau deshalb würde ich auch nochmal sagen, einfach lieber ein bisschen zu langsam, lieber das Gefühl haben, man kriegt das easy gemeistert, als halt mit einer Verletzung in einem halben Jahr ausscheiden. Das ist wirklich traurig oft, wenn ich das dann so miterlebe, ja, weil Leute irgendwie am Anfang zu viel Ehrgeiz hatten.
Wirklich, ja, voll. Wichtiger Punkt. Ein zweites Ding, wo ich gestern direkt nochmal nicht eine Info, aber so ein gutes Beispiel bekommen habe. Meine Freundin selbst ist halt angehende Physiotherapeutin auch und hat aus ihrer Praxis, wo sie jetzt quasi gerade arbeitet, halt auch eine Person gehabt, die war ein bisschen was übergewichtiger, hatte auf jeden Fall irgendwas, wo sie jetzt quasi ein Dauerrezept hat, wo sie einmal die Woche für 20 Minuten in die Physiopraxis kommt, um halt behandelt werden, was zu machen. Also ist jetzt wiederum eine andere Frage, aber so systematisch oder halt unser Gesundheitssystem, also einmal die Woche 20 Minuten ist halt nichts.
Ja, ja.
Und meine Freundin meinte dann halt so, ey, das ist so eine Person, da hat halt doch in der Praxis niemand Bock drauf, weil diese 20 Minuten, die dann halt dort in der Praxis ist, das ist auch das Einzige, was sie dann tut. So, die anderen 7 Tage, 23 Stunden und gefühlt 30 Minuten macht diese Person nichts, damit der Zustand besser wird. Und dann können auch wir Trainer, Coaches, Therapeuten absolut nichts, wirklich fast nichts machen. Also das Wichtige ist halt auch, wenn jetzt ihr Zuhörer mit einem Trainer arbeiten solltet, habt erstmal den Fokus in der Einheit selbst, aber im Idealfall auch in Absprache mit eurem Trainer, fragt ihn, was ihr außerhalb der Trainingseinheiten noch machen könnt, um an dem Ziel zu arbeiten. So, weil ich glaube, die wenigsten von uns können sich so ein 24/7 Coach quasi leisten, der gefühlt immer an deren Seite ist und guckt, dass alles richtig gemacht wird, sondern da muss auch gewisses Maß an eigener Disziplineinstellung auf jeden Fall vorhanden sein, damit man gemeinsam, weil ich finde, man arbeitet immer gemeinsam am Ziel, nicht der Athlet arbeitet daran, nicht der Trainer arbeitet daran, sondern immer als Team, dass man da auch gemeinsam ein Ziel arbeitet, ansonsten bringt das halt absolut gar nichts. Also ich habe da auch einen Kunden gehabt, der auch ein bisschen was mehr, also ein Personal Training gewogen hat. Und der hat sich dann nach 3 Monaten gesagt, ey, Joe, ich habe das Gefühl, das Training bringt nichts. Ich so, hä? Okay, wie? Also was ist jetzt? Ich komme zwar jetzt besser so die Treppen hoch und ich fühle mich allgemein fitter, aber ich nehme nicht ab. So. Der hat halt 130 Kilo so gewogen. Ich so, ja gut, wie sieht denn deine Ernährung aus? Der so, ja, also im Vergleich zu vorher, also ich würde schon sagen, dass ich meine Ernährung nicht verändert habe. Ich so, ja gut, So.
Ja, ja.
So.
Ich weiß, was du meinst. Ich kann das auch eigentlich so ähnlich wiedergeben. Also wir beide haben ja so ein bisschen dann die Funktion, dass wir Menschen unterstützen, ne? Also wir arbeiten dann gemeinsam an einem Ziel. Aber ganz genauso wie du sehe ich das auch so, es macht gar keinen Sinn, sich Unterstützung zu suchen, wenn man nicht selber für das Ziel brennt oder wenn man nicht selber dieses Ziel auch alleine erreichen möchte. Und wenn man nicht selber irgendwie vielleicht auch schon ja was unternimmt oder schon irgendwie irgendwo nicht weiterkommt, weil man schon was gemacht hat, ausprobiert hat. Und tatsächlich habe ich das auch mal erlebt, dass ein Mann zu mir gekommen ist in die Ernährungsberatung, weil seine Frau ihn geschickt hat. Aber er war mit sich selbst total zufrieden mit seiner Ernährung und mit seinem Körpergewicht. Und auch da kann ich sagen, ja, dann kann man nicht wirklich helfen, ne? Also dann kann man versuchen, denjenigen zu gewinnen für dieses Thema, aber Trainingspläne aufzustellen oder Ernährungspläne aufzustellen, wenn jemand noch gar nicht den Willen hat oder ein Problem sieht oder sowas, macht absolut keinen Sinn. Und was ich daran unfassbar schlimm finde, ist, dass ganz, ganz häufig sich dieser Konflikt in einer einzigen Person abspielt. Also, dass eine Person sagt, hey, ich gehe zur Ernährungsberatung, aber nicht, weil ich da wirklich irgendwie was an meiner Ernährung ändern will oder ich gehe zum Personal Training, aber nicht, weil ich wirklich fitter werden will, stärker werden will, schneller werden will oder sowas, sondern weil irgendwie eine innere Stimme in mir sagt, dass ich das machen muss, obwohl ich das vielleicht eigentlich gar nicht will. Aber die Gesellschaft sagt vielleicht, ich muss irgendwie stärker sein oder mehr Muskeln haben oder dünner sein oder was weiß ich was. Aber Leute, hört da erstmal in euch rein. Ist das euer eigener Wille? Was spornt euch daran an? Und dann arbeitet so ein bisschen eure Motivation erstmal raus. Das wäre so mein Ratschlag, weil sonst ist das Deprimierende eben, dass man das Ziel nicht erreicht, weil nicht genug Motivation da ist und man ist aber trotzdem dann enttäuscht von sich. Also das ist so ein bisschen das, was sich manche Menschen selber antun, sich Ziele zu setzen, die sie eigentlich gar nicht erreichen wollen und dadurch dann eben auch nicht erreichen, aber dann trotzdem enttäuscht über sich sind. Und das finde ich auch immer super schade. Voll.
Ja, auch allein, wenn man jetzt unsere Zeit dann quasi als Coach, als Trainer dann sieht, dass sie dann auch für uns mindestens genauso enttäuschend, wenn gefühlt unsere Zeit sozusagen verschwendet wird mit einer Person, die ja zwar uns in Anführungszeichen Geld bezahlt, so, aber mit dieser Zeit, mit der halt, die wir in dieser halt Person verbringen, die ist halt wirklich gar nichts wirklich bringt, weil die Person nicht dran arbeitet. Also deshalb bin ich auch glücklicherweise in der Lage, dass ich halt sagen kann, ey, wenn ich merke, die Person, die zieht jetzt nicht wirklich zu 100% mit, dass ich dahingehend auch die Zusammenarbeit einfach beenden kann, weil meine Zeit ist mir halt auch auf jeden Fall wichtig, sodass ich sagen muss, ich nehme nicht jeden, der mit mir trainieren will, sondern halt nur Leute, die jetzt sagen, okay, ich gebe jetzt wirklich 110%, weil dann fängt es ja auch an, Spaß zu machen für den Athleten und auch für uns als Trainer, wenn man dann auch wirklich richtige Erfolge sieht. So.
Ja, ja. Dazu ganz interessant, setzt du eher ambitionierte Ziele, sodass wirklich schnell Erfolge zu sehen sind oder gehst du das Ganze in der Tendenz eher langsam Step-by-Step an und vertraust sozusagen dem Prozess? Da gibt es ja auch zwei verschiedene Meinungslager.
Die beiden Lager kenne ich und ich habe mich halt dahingehend geweigert, in eins der beiden reinzugehen, weil ich arbeite halt wirklich mit so einer Hybridlösung. Also in der klaren Kommunikation funktioniert es halt auch nur, dass man halt auch wirklich ehrlichweise sagt, ey, das Ziel, was du hast, oder das Ziel, was wir uns jetzt ambitioniert gesetzt haben, das bedarf sehr viel Arbeit und Zeit. Also sei geduldig auf jeden Fall, vertrau mir oder vertrau uns in der Arbeit. Das wirst du nicht direkt morgen sehen, auch nicht übermorgen, aber dann in ein paar Monaten. Erstmal ambitionierst langfristige Ziele, damit einfach so der Hustle in der Einheit selbst einfach immer vorhanden ist. Und zwischendurch kleinere Zwischenschritte sozusagen sich zu setzen, zu sagen, okay, beispielsweise lass uns mal schauen, dass wir jetzt innerhalb des ersten Monats den Körperfettanteil um 1,5% runterdrehen oder schauen, dass deine 5-Kilometer-Zeit 10 Sekunden besser wird oder so. Mhm. Dass man da einfach schaut, dass man innerhalb dieses ambitionierten Ziels sich setzt, damit man trotzdem den Progress quasi sieht. Deshalb bin ich halt auch ein Freund davon, so meistens immer so in der zweiten Einheit viele Tests so zu machen, viel zu messen, damit man Daten hat, mit denen man arbeiten kann. Oder die man dann hat, um dann zu schauen, was sich verändert. So. Weil subjektiv kann man natürlich sagen, okay, krass, Die Hose sitzt nicht mehr so eng. Ich muss den Gürtel jetzt etwas enger zuziehen. Das ist halt alles, ja, teilweise subjektiv, so was man so an sich so sieht. Aber wenn man das dann nochmal mit Zahlen und Fakten sieht, dass der Umfang hier größer geworden ist, die Prozente hier weniger, es ist auch nochmal ein schönes Vehikel, um einfach zu zeigen, ey, guck mal, ist doch nicht umsonst, was wir hier tun.
Ja, finde ich schön. Also es gibt ja so Zahlenmenschen und es gibt ja auch Statistiker unter den Kunden und es gibt natürlich auch so Menschen, die sehr gefühlsgesteuert sich motivieren, also mit konkreten Bildern vor den Augen oder mit ja, konkreten Gefühlen, die sie irgendwie erreichen, Situationen. Und trotzdem, ganz egal, was so einen da motiviert, finde ich es auch mega wertvoll, was du gerade gesagt hast, einfach zu sagen, hey, der Weg zum Ziel sollte ja auch irgendwo das Ziel sein und macht auch viel mehr Spaß, wenn wir eben diese kleinen Erfolgserlebnisse uns wöchentlich oder monatlich einfach mitnehmen. Wie setzt du dir selbst Ziele? Also Neujahrsvorsätze sind natürlich gerade so ein Riesending. Merkst du da manchmal, dass du so Coaching-Strategien bei dir selber anwendest? Oder?
Ja, teilweise. Also jetzt gerade auf jeden Fall in Zusammenarbeit mit meiner Freundin, quasi eine Person zu haben, die mich sehr regelmäßig sieht und wir uns gemeinsam dann quasi daran erinnern können, weil wir halt auch beides ja schon sehr ehrgeizige Personen sind und uns auch gegenseitig in vielen Sachen halt betteln. tatsächlich dann auch heute Abend quasi auf so ein Whiteboard, was ich bei mir im Arbeitszimmer habe, uns jetzt mal gemeinsam ein paar Sachen aufschreiben, die wir quasi jetzt angehen wollen. Wenn es jetzt beispielsweise heißt, wir machen jetzt eine Challenge, irgendwie einen Monat oder halt wir setzen jetzt einen Monat oder 30 Tage, wer es halt dann schafft, wer es jetzt quasi innerhalb dieser 30 Tage schafft, am meisten zu trainieren oder Trainings an einen zu machen, kriegt dann am Ende des Monats ein Essen ausgegeben oder so. Also ich bin halt schon eine Person, die sich gut motivieren kann über Wettkämpfe.
Und über das überrascht mich jetzt leider gar nicht. Von dem, wie ich dich kenne. Oh Mann.
Ja, also es ist halt wirklich so, ich muss halt schon irgendwo vor Augen haben, dass ich irgendwen besiegen kann oder irgendwas gewinnen kann, dass ich da auch eine gewisse Art von Motivation habe. Also da beginnt auch eine Dokumentation, die ich empfehlen kann, The Last Dance auf Netflix mit Michael oder von Michael Jordan. Okay. Sehr, 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 sehr inspirierend. Der hat sich ja quasi auch gefühlt immer teilweise irgendwelche Feindbilder ausgedacht oder sich irgendeine Kleinigkeit genommen, wo er gesagt hat, okay, I took it personally und hat dann quasi das genommen, um es dann dieser Person zu zeigen und der Beste zu sein. Das ist halt schon ziemlich cool.
Okay, dann gebe ich das schon mal als Empfehlung so von dir weiter. ich finde trotzdem, dass
Wie
man da...
Wie sieht es bei dir aus?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, also ich finde das gar nicht so schlecht, was du gerade gesagt hast. Und ich bin natürlich auch jemand, der immer noch, ich glaube, das geht nie so ein bisschen weg, auch gerne in den Wettkampf geht mit allen Leuten um mich herum, die mir nahestehen. Also ob das mein Bruder ist, ob das mein Freund ist, ob das egal wer ist. Wettkämpfe finde ich auch immer ziemlich cool und auch manchmal wirklich bei den banalsten Sachen, wer kann die meisten Erdnüsse in seinem Mund fangen. Ich weiß es nicht. Ne? Also aus allem kann man einen Wettkampf machen. Also da ist auch so eine Tendenz von mir immer noch da. Wie gesagt, ich glaube, das geht nie so ein bisschen weg. Aber trotzdem muss man sich einfach, finde ich, fragen, kommt dieses Ziel, kommt dieser Wettkampfgedanke aus einem extrinsischen Motiv heraus? Will ich irgendjemanden beeindrucken oder will ich irgendwie, dass jemand stolz auf mich ist oder will ich es irgendjemandem beweisen oder sowas? Und da würde ich immer sagen, das eher schlecht oder möchte ich vielleicht meine eigene Bestzeit, ne? Wir kommen ja aus der Leichtathletik, da läufst du eigentlich immer gegen dich selbst. Du läufst ja immer gegen die Version, die du mal warst, also gegen ein altes Du, ne? Was jetzt vielleicht anders ist als im Fußball, wenn du deine Mannschaften trainierst, gegen einen anderen Gegner zu spielen. Und diesen Wettkampfgedanken, den kann ich so ein bisschen mehr gutheißen. Ne? Also versuche nicht irgendwie mit anderen Leuten in Wettkampf zu treten, dich zu vergleichen, besser sein zu wollen als andere, sondern versuch einfach besser zu sein, als du gestern warst, ne? Oder vorgestern oder vor einem Jahr oder ja, was weiß ich was. Und vor allem, wenn du merkst, es ist irgendwie nicht mehr so dein Ding, du hast irgendwie dein Ziel nicht mehr so im Fokus, es begeistert dich nicht mehr so. Es ist kein Aufgeben oder Versagen, einfach seinen Kompass neu auszurichten und zu sagen, hey, ich suche mir ein neues Ziel, das ist es nicht mehr für mich. Und nicht dann einfach versuchen, das noch irgendwie zwanghaft zu Ende zu bringen und irgendwie sich da zu pushen, sondern immer wieder so nachstellen und dann gerne darfst du auch dein altes Ich herausfordern. Aber sei da vorsichtig mit Wettkämpfen. Das wäre so das, was ich auf mein Leben anwenden würde und was ich auch als Ratschlag mitgeben könnte.
Ja, auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall vernünftig.
Ja, aber was du natürlich noch gesagt hast, war eben einfach einen Mitstreiter zu haben. Ne? Also es ist einfach wirklich viel wert, wenn man einen Freund hat, einen Partner, hast du gerade gesagt, der mit einem einfach solche Ziele angeht. Das kann ich auch nochmal so unterstützen.
Ja, auf jeden Fall, weil allein jetzt so in so alltäglichen Dingen, wenn man jetzt beispielsweise sagt, okay, ey, ich möchte jetzt nur noch 8 Stunden am Tag essen, also hier intermittent und 16 Stunden fasten. Ja. Wenn du dann einen Partner hast, die dann also du hast jetzt bis 18 Uhr gegessen, von 10 bis 18 Uhr, und dann um 20 Uhr nochmal die Weinflasche öffnet oder die Chipspocken aufmacht, ist halt schon ziemlich asozial. Und dann ist natürlich cool, wenn man da so gemeinsam irgendwo so dran zieht, so an dem Ziel, ja, oder sagt so, boah, ey, Sonntagnachmittag, scheiß Wetter draußen, ey, komm, jetzt lass doch mal irgendwie auf dem Dachboden oder so eine kurze Trainingseinheit oder so machen.
Total. Und da sind wirklich die Möglichkeiten wirklich krass, ne? Also ich hatte irgendwie neulich noch so eine Nachbarschaftskarte bei mir im Briefkasten. Irgendwie die Nachbarschaft verbindet sich. Und da gibt es irgendwie einen Yoga-Club für Mamis. Und ich dachte so, wow, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, wenn ich jetzt hier nach einem Yogakurs für Mamis gesucht hätte, was ich natürlich nicht gemacht habe, mal einfach in der Nachbarschaft irgendjemanden zu kontaktieren. Also das ist da echt ein Vorteil der heutigen Welt, dass man da wirklich sich mit jedem connecten kann, wenn man möchte. Und voll, das lohnt sich, zahlt sich auf jeden Fall auf lange Sicht aus.
Auf jeden Fall, richtig. Also das ist auch eine Sache, die ich noch nicht irgendwie kannte. Aber mega, mega interessant.
Jo, hast du sonst noch andere Tipps für uns? Ich würde sagen, so langsam kommen wir mal zum Ende. Aber hast du noch andere Empfehlungen?
Bei wie vielen Minuten sind wir denn?
Wir sind jetzt gleich bei einer Stunde.
Geil, das ist okay, cool.
Das war dein Wettkampfziel, Leute.
Ja, ich habe gesehen, dass deine längste Folge, glaube ich, 46 Minuten oder sowas hatte. Die wollte ich auf jeden Fall toppen.
Oh Mann, du bist wirklich nur ein Wettkämpfer.
Ja, also tendenziell, das, was ich gerade auch schon mal angerissen habe, einfach lernen oder halt wirklich seinen eigenen Körper kennenlernen, auf seinen eigenen Körper quasi zu hören. Alarmzeichen, die unser Körper denn uns jeweils gibt, auch ernst zu nehmen. Lieber einmal zu viel zum Arzt des Vertrauens, das ist auf jeden Fall wichtig. Also wenn man jetzt in gewissen Bereichen einen Arzt hat, dem man halt auch wirklich vertrauen kann, dort dann auch wirklich hinzugehen, auch wenn das teilweise, also auch bei mir jetzt in Sachen Orthopäden, die wechselt halt gefühlt zu oft, ja, weil ja, ich irgendwie immer das Gefühl habe, das ist nicht das, was ich gerade brauche. Auch mal wirklich zum Arzt zu gehen, vielleicht auch dann zu zweit mit derselben Problematik, sich mal eine Zweitmeinung oder sowas einzuholen. Nicht direkt quasi, wenn man irgendwas hat, sofort irgendwas zu googeln, bei NetDoktor zu schauen, sich verrückt machen zu lassen.
Dann hat man immer Krebs direkt. Auch
wirklich, ja, ja, richtig.
Ja, Krebs, das kann ich auch so mitgeben, total. Mhm.
Und dass man da einfach Experten vertraut, wie jetzt uns Trainern oder irgendwelchen Ärzten. Das dazu auf jeden Fall. Ansonsten, wie man mich kontaktieren kann, am einfachsten wirklich über Instagram, Joyletic. Also ich denke mal, in deine Shownotes wirst du vielleicht
nicht,
also
den Fall rein, ja,
packst du meinen Insta-Link auch noch rein. Also dann, also wenn ihr nicht wisst, was Shownotes sind, geht einfach, wenn ihr bei Spotify seid, auf den Podcast, auf mehr, und dann steht das da.
Bei Apple läuft es genauso, ja.
Bei Apple, ja, Joyletic. Joyletick. Da poste ich wirklich jeden Tag Ein Beitrag zu irgendeinem Inhalt, mache oft auch öffentliche Q&As, wo ihr Fragen stellen könnt, die ich dann weitestgehend versuche, optimal zu beantworten. Ansonsten, hast du schon mal eine Q&A-Folge gemacht, Charlotte?
Nein, habe ich tatsächlich noch keine gemacht, steht aber auf jeden Fall auf der Agenda.
Ja, Ansonsten
würde ich einfach empfehlen, sorry, wenn ich da einmal gerade kurz so zwischengrätsche, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach vielleicht dem Jao oder mir oder postet es unter irgendeinem Beitrag zu dieser Folge und dann machen wir einfach nochmal eine Folge dazu und beantworten eure.
Ich wollte gerade sagen, ich war nicht zum letzten Mal zu Gast bei dir, ich habe mich jetzt selbst in die nächste Folge eingeladen.
Ist vollkommen okay. Ich fand das Interview nämlich auch sehr informativ und ihr merkt das, wenn ihr irgendeine Frage habt, super der lockere Typ. Ich hatte ja auch schon wirklich CEOs oder so bei mir sitzen, die sehr viel Zeit immer so im Büro verbringen und vielleicht nicht so die Zeit haben, sich nochmal ausführlich um ja alle Fragen zu kümmern. Aber da du genau das ja auch beruflich machst, ist es natürlich nochmal cooler, dass du da auch wirklich immer ein guter Ansprechpartner bist und super locker drauf bist, super viel weißt. Und ich glaube, das nimmt so ein bisschen die Hemmung weg, einfach mal eine Frage bei dir zu stellen.
Ja, das auf jeden Fall. Also da versuche ich wirklich, also ich versuche quasi wirklich so den Leuten jeden Tag irgendwie so ein bisschen zu helfen, jeden Tag ein bisschen was besser zu machen. Und das war mein Wort zum Dienstag.
Super schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das Interview. Und dann würde ich sagen, ciao.
Mach's gut, Charlotte.
Dankeschön. Tschüss.